Herzlich willkommen zum Education Newscast mit der Ausgabe 293. Mein Name ist Christoph Hafner und ich freue mich, dass wir euch heute wieder eine Spezialfolge vom Corporate Learning Camp 2024 anbieten können. Mit Session, Feedback und Reflexionen der Teilnehmenden, die sich auf ein kleines Gespräch an unserem Podcast-Tisch eingelassen haben. In der nächsten Ausgabe spreche ich dann nochmal mit einem der Hauptinitiatoren des Camps, dem Karl-Heinz Pape, und er wird sein Fazit vom CLC 24 mit euch teilen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit den Session-Besprechungen. So, wir sind hier auf dem CLC Corporate Learning Camp 2024 und ich habe meine ersten Gästinnen zur ersten Session-Reflexion von diesem Jahr, und zwar die Ulrike Goldmann und Sophie Rickmann. Hallo.
Hallo.
Ihr wart beide in einer Session zusammen und könnt vielleicht kurz einmal so ein bisschen reflektieren, worum ging's und was waren so eure Takeaways, was habt ihr mitgenommen?
Vielleicht einfach mal, was war es denn für eine Session? Es war Künstliche Intelligenz in der Content-Erstellung von Margot Reis und Jasmin Hammerdeh. Und wir sind ganz easy und smooth gestartet, so mit den Anfängen. Wofür nutzt man eigentlich künstliche Intelligenz? Wofür verwenden wir es aktuell schon? Und es artete wirklich in eine super spannende Diskussion aus. Welche Jobs ersetzt KI eigentlich? Wie nutzen Schülerinnen und Schüler das? Ich fand es sehr, sehr spannend. Wird auch mein Takeaway gleich im Nachgang nochmal platzieren, aber wird erstmal das Wort übergeben.
Ja, ich fand es auch super spannend. Ich fand den ersten Teil schon super, dass die Tools, Bilderstellung, Videoerstellung, künstliche Personen, die dann mal in E-Learning sprechen, Hammer, hatte ich gar nicht so auf dem Screen, ja, übersetzen kann ich, aber dass das alles Bilderstellung automatisch geht, wusste ich auch schon mit AI, aber dass man das eben alles so systematisch nutzen kann in den E-Learning-Erstellungen, das ist natürlich ein Monster, steht aber da darunter auch, ne, jemand, der weniger Wissen hat, kann dann natürlich auch leichter ein E-Learning erstellen und muss eben viele Dinge, die wir heute als unser Fachwissen sehen, nicht mehr wissen. Und ich glaube, da in die Richtung kam dann die Diskussion, ging das los, was eigentlich dann nachher passiert, wenn wir KI weiter, immer weiter in unserem Leben haben werden.
Absolut. Und es kam eine relevante Frage im Sinne von, welche Jobs sind denn eigentlich noch sicher und was muss man denn heute überhaupt noch mitbringen? Und dann sind wir zu einem Fußballtrainer übergegangen, der uns erzählt hat, wie sein Sohn eigentlich das ganze Thema, sein 16-jähriger Sohn, verwendet. Und das hat mich echt vom Hocker gehauen. Der hat gesagt, er hat sich beworben und der Papa meinte, Mensch, hast du denn Bewerbungsunterlagen gemacht, Foto? Und er so, Papa, das brauchte ich doch gar nicht. Ich habe mich über TikTok beworben. Papa, wie über TikTok? Ja, da gab es einen Link, da wurde was ausgeschrieben. Da habe ich einfach hingeschrieben. Ich hatte schon mein erstes Gespräch per Telefon. Ja, und da habe ich mich mit ChatGPT drauf vorbereitet. Ich habe die gefragt, was die mich für Fragen fragen könnte. Habe mir direkt die Antworten rausgelassen. Dann wollten die eine Präsentation von mir haben. Habe ich direkt zwei über GPT erstellen lassen. Und dann Papa saß gänzlich fassungslos da, so wie wir, glaube ich, gerade alle. Und waren so, okay, wow. Also das war wirklich etwas, was ich auch noch nicht gehört habe.
Also mein Sohn 16 beantwortet Fragen auch ohne Handy überhaupt nicht mehr, also unabhängig von Bewerbungen, sagt sofort, Moment, und gibt die Frage, die wir am Tisch stellen, dann in ChatGPT ein. Da kommt hin und wieder natürlich auch Blödsinn raus, weil noch zwei Köpfe am Tisch sitzen, die das überprüfen und sagen, das glaube ich nicht ganz. Aber das ist der Hammer, der verweigert in dem Sinne, ich denke erstmal nach oder ich gucke irgendwo oder so. Nein, der fragt direkt ChatGPT und die Antwort nimmt er auch für bare Münze, kann die aber auch noch vereinfachen und kann natürlich über in Schule Aufgaben, Zusammenfassungen, Lektüre, das kam auch in dem in der Session heute, dass die Schule eigentlich auch unheimlich gefordert ist, dass die Schüler ja nur noch mit ChatGPT die Hausaufgaben erledigen und damit die Lernerwartung der Lehrer gar nicht da ist. Also die lernen das gar nicht, sondern die bringen das gewünschte Dokument, eine Zusammenfassung, aber die haben das Buch gar nicht gelesen. Die haben überhaupt gar nicht selber sein Gehirn benutzt. Und das macht mein Sohn natürlich genauso. Dass also diese nächste Generation, die jetzt groß wird, in der Schule was anderes lernt, nämlich wie kann ich die Aufgaben möglichst angstfrei, ergebnisorientiert hier erfüllen. Und außerdem, die brauchen ihr Gehirn gar nicht zu strecken oder was zu lernen. Die lassen es einfach erstellen. Und die werden in den Job gehen, ne? Wenn der die Ausbildungsstelle schon so bekommt, dann gehen die so in die nächste Generation Jobs. PowerPoint, sagte einer, sein Sohn hätte ein Ausflugsziel mit einer PowerPoint mal eben ihm dargestellt und hat gesagt, ja, wieso, das geht doch ganz einfach. Und wir würden jetzt sagen, na, eine PowerPoint erstellen, das dauert schon. Und das hat sich sowas von gewandelt und genau, da kriegen wir so ein bisschen Schluckbeschwerden, so wie geht das weiter? Wir werden noch einen Meter in der Berufswelt sein. Ich weiß nicht, im Moment ist es, glaube ich, noch gut, nach meiner Wahrnehmung, dass ein Experte da ist. Wir hatten ein Beispiel aus Texterstellung, da lesen die Experten natürlich noch gegen. Mhm. Die sollen KI benutzen, die müssen aber jetzt noch gegenlesen. Das ist genau wie bei uns am Tisch. Einer benutzt ChatGPT, zwei ihr Gehirn. Ne? Und dann guckt man nur mal so ein bisschen, was passiert hier gerade. Aber ChatGPT wird ja maßlos schnell schlauer. Die Optionen, die Möglichkeiten, was man da einspeisen kann, wird immer, immer besser, auch im Corporate-Kontext. Und dann brauche ich vielleicht nachher keinen Experten mehr, der drüber liest. Oder ich erwarte das gar nicht mehr. Ich würde es direkt rauskloppen und sagen, ja, ist halt so, ne? Mhm. Bananenprodukt reift dann irgendwann später, ne? Also das ist, ja, und Zeitachse hatte ich noch so als Sorgenpunkt, so das dauert noch einen Moment, aber lange nicht.
Ja, und da hat sich ein total interessantes Spannungsfeld aufgemacht, ne? Zwischen, wir finden KI irgendwie alle ganz spannend und das kann uns das Leben erleichtern und unsere Abläufe vereinfachen und ja, Aufgaben, die einfach replizierbar sind, uns abnehmen. Und gleichzeitig dieser Raum für, wer verifiziert das denn eigentlich? Wer kann denn auch diese Halluzinationen, die ja auch so eine künstliche Intelligenz auf die Beine stellt, künftig noch überprüfen? Und ich glaube, da braucht es schon einfach Rahmen, die gegeben sind und die man da irgendwie anwenden kann, damit da nicht irgendwann totaler Bullshit nur noch rauskommt.
Ja, und welche Jobs dann sicher sind, können wir überhaupt nicht beantworten, weil ja immer mehr auch sehr differenziertes Wissen da dann verfügbar sein wird. Also einer sagte als Beispiel, er würde Gesetzestexte erstens übersetzen und zweitens auf einfachere Sprachlevel runterbrechen lassen. Mhm. Ist schlau, ne? Genau. Wie mache ich mir meine Information zugänglich? Aber dann ist die Frage, welche Jobs bleiben denn dann, wenn die KI das alles macht? Also sehr spannend. Sehr spannend, sehr, also spannend, aber vielleicht auch scary, ne? Also ich muss schon sagen, beim weiteren Denken kriege ich so ein bisschen Schweißperlen.
Ja, und deswegen, um vielleicht das abzurunden, ist das total spannend, dass wir hier so einen Raum haben heute, hier auf diesem Barcamp-Format, wo man sich genau über diese Gedanken austauschen kann und gucken kann, wer hat denn was für Empfindungen dazu, Empfehlungen, Erfahrungen, und deswegen perfect match hier heute für diese Themen.
Ja. Super, mega, mega, richtig spannend, alles up to date.
Sehr schön. Danke euch.
Sehr gerne.
Gut. Ich sitze jetzt hier mit Maris und Maris will ein bisschen berichten aus dem Workshop, der Session vom Karl-Heinz Pape, wo es zu Netzwerken mit colearn.social ging. Vielleicht kannst du da nochmal zusammenfassen, worum es ging und was du so mitnehmen konntest.
Genau. Also kurz zusammengefasst, es ging darum, was eben Colearn Social ist, also die Mastodon-Instanz von der Corporate Learning Community. Es ging darum zu schauen, ob die Personen, die jetzt im Workshop waren, bereits ein Profil haben, beziehungsweise die, die es noch nicht hatten, sich zu registrieren, anzumelden, mal zu schauen, was so die verschiedenen Funktionalitäten sind dieser Plattform. Karl-Heinz hat doch auch einen ziemlichen Deep Dive gegeben, was so der Unterschied eben ist von Mastodon zu anderen zentralisierten Plattformen wie eben Twitter, LinkedIn und so weiter, sondern dass das dezentral ist, mit dem Vorteil, dass jede Instanz aber trotzdem miteinander verbunden ist und somit sozusagen auch immer den Zugriff auf alle Instanzen hat, wenn man dort angemeldet ist. Und dann anhand eben dieser Funktionalitäten auch versucht, ein bisschen zu üben, natürlich gleich, vor allem das Microblogging zu üben. Und da haben wir die Frage hergenommen, eben was der Grund ist, weshalb vergleichsweise relativ wenig Personen auf der Colearn-Plattform unterwegs sind. Ja, also, sag jetzt einmal, sind unterschiedliche Thesen gekommen. Meine These ist, mit der ich an den Start gegangen bin, dass im Vergleich zu LinkedIn das Thema einfach ist, man ist dort immer nur einen Klick von Personen, die auch jetzt nicht sich innerhalb der Corporate Learning Community bewegen, entfernt. Man kann wesentlich breit gefächerter navigieren Und wahrscheinlich ist schlicht und ergreifend die Plattform für viele wesentlich vertrauter, weil sie auch wesentlich länger dort schon vor Ort sind. Mhm. Das Zweite ist, dass wahrscheinlich viele, die jetzt Mastodon nutzen, vorher mitunter auch Twitter schon genutzt haben, somit auch die Logik ein bisschen besser kennen. Und das nächste Thema ist, was bei mir inzwischen auch immer wieder so Sache ist, ich bin jetzt wirklich gewillt, mich wieder irgendwo zu registrieren.
Aha, ja.
Es ist schon eine gewisse Hürde. Bei mir siegt meistens die Neugierde, aber sehr oft auch nicht. Genau, das wäre mein zweiter Punkt, dass ich mir denke, das ist vielleicht wirklich so ganz eine, sozusagen wirklich eine minimale Sache, die aber doch dann vielleicht mitunter ja, ein gewisses Hindernis darstellt, dass ich mich halt wieder auf eine eigene Plattform bewegen muss, die ich vielleicht nicht so gut kenne. Ich muss mich wieder registrieren. Ja.
Muss ich mich denn neu registrieren, da auch wenn ich schon Mastodon-Account habe? War das irgendwie Thema?
Nein, darüber direkt haben wir nicht gesprochen, aber ich bin ja auf ein paar verschiedenen Instanzen unterwegs und man muss ja jedes Mal neu registrieren. Ich verstehe natürlich, woher das rührt und so weiter, aber es ist schon irgendwie, wie man so auf gut Deutsch sagt, eine gescheite Sache.
Ja, ja, ja. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das dann so ein bisschen umständlich und sperrig wird, wenn man sich immer wieder neu registrieren muss und nicht sich einmal registriert und dann ja auf der Plattform generell drauf ist. Ne?
Ja. Genau, richtig, ja.
Gut.
Ja, das zweite Argument war natürlich, der Oliver hat das eingebracht, seine Sichtweise, dass man einfach sich auch mehr Gedanken machen muss, wie man Dinge formuliert, wie man damit ansprechen möchte, für wen das Geschriebene ist, weil ja eben dort kein Algorithmus hinterlegt ist. Karl-Heinz, ich war nicht vor, ich werde wahrscheinlich ein Meme draus machen von dir, weil er den Satz gesagt hat, wer auf Mastodon nur Müll liest, ist selber daran schuld. Es ist isolieren und posten, glaube ich. Ja. Das ist definitiv eine Sache, die man sich bewusst sein muss. Und es gilt natürlich sozusagen jetzt in beide Richtungen. Ne? Mhm. Das war, glaube ich, der Punkt, auf den er auch hinaus wollte, dass nicht so nur so ist, dass das, was ich jetzt selber konsumiere, ich steuere, sondern natürlich auch das, was ich verfasse, mir überlegen muss, wen möchte ich damit konkret ansprechen? Bei wem muss ich schauen, dass ich in die Timelines, dass ich gespült werde, oder für wen bin ich interessant genug mit meinen Inhalten, dass der mir folgt und somit auch dann ich in seinem Beitrag auftauche. Ne?
Ja, genau. Dass da die Dynamik entsteht, die genau, man eigentlich haben will. Ne?
Genau, ja. Richtig, ja. Insofern finde ich das Thema wirklich sehr, sehr spannend. Und ich würde natürlich auch wünschen, dass da noch viel mehr an Diskussion auf Mastodon direkt entsteht. Genau.
Gut. Ja, vielen Dank.
Danke.
So, jetzt das nächste Session-Feedback. Und zwar bei mir sind jetzt Ola Sidon und der Nico Bitzer. Und ihr beide wart beim Karl-Heinz in einer Session, worum es darum ging, ob die Corporate Learning Community ihr Ziel erreicht hat. Könnt ihr vielleicht nochmal eure Eindrücke so ein bisschen schildern und worum es ging, was ihr so mitgenommen habt?
Magst du anfangen, Nico?
Ja, sehr gerne. Genau, also mein Eindruck war, dass es so ein bisschen zwei Lager gibt. Das eine Lager sagt, okay, nee, die CLC hat auf gar keinen Fall ihr Ziel erreicht. Mhm. Es gibt noch ganz, ganz viele Menschen, die über selbstgesteuertes Lernen erfahren sollten. Auch, dass die CLC selber, so quasi das selbstgesteuerte Lernen in Voltini, würde ich es jetzt mal nennen, auch noch mehr selbstgesteuerte Elemente in sich aufnehmen könnte. Und das andere Lager, was sagt, okay, wir haben ja jetzt eine Bewegung angestoßen, und die kann jetzt auch von alleine dann auch wiederum selbstgesteuert weitergehen. Mhm. Und dann so diese offene Frage haben wir diskutiert, was wäre dann das nächste große Ziel sein für die Corporate Learning Community?
Ja.
Genau, und dann hatten wir darüber gesprochen, dass Corporate Learning Community, ich glaube LinkedIn hat 10.000 Member. Und wir möchten selbstgesteuertes Lernen in die Welt bringen, aber eigentlich das selbst nicht. Also das ist unsere Community, LinkedIn-Community ist eingeschlafen.
Ja.
Und das ist auch ein total spannendes Thema. Wir lernen, was wir selbst nicht nutzen und dass es tatsächlich von jedem Mitglied gewünscht ist oder erwartet ist, dass der das aktiv nutzt.
Mhm. Ja.
Und hiermit appellieren wir wirklich an alle 10.000, schreibt was oder macht irgendwelche Events, also lasst uns netzwerken und aktiver werden.
Mhm. Genau, das wär meine Frage gewesen. Gibt es irgendwelche oder gab es Ideen, Vorschläge, außer dem, was schon genannt wurde, wie man das hinbekommen kann, wie man die Leute aus dem Schlaf wecken kann, aus dem Dornröschenschlaf?
Ich glaube, da hat die Zeit nicht gereicht, das zu diskutieren.
Mhm.
Aber auf jeden Fall sind wir zu dem Punkt gekommen, es gibt noch Potenzial.
Mhm. Es muss sich was tun.
Genau.
Sozusagen. Ja, genau. Ja, und 10.000 Mitglieder, das ist ja schon eigentlich eine Menge, die man mobilisieren kann. Ja. Gut, alles klar.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke. Ja,
war schön, hier zu sein.
Ja, sehr schön. Okay. So, jetzt sind wir hier für einen Session-Ausblick, kein Review, sondern Ausblick auf eine Session, die morgen am zweiten Tag stattfinden wird. Und zwar ist mit mir hier am Podcast-Tisch die Fabienne Hieber. Hi.
Hallo, freue mich.
Und ja, du willst ein bisschen schon mal berichten, worum es gehen wird und was du dir vielleicht erwartest. Der Titel ist Peer Learning Großdenken. Also klingt schon mal ambitioniert, würde ich sagen. Worum geht's? Worum wird's gehen?
Ja, also Peer Learning Großdenken bezieht sich auch auf den Namen der aktuellen MOOC-Woche im Rahmen des Corporate Learning MOOCs.
Mhm.
Wir gestalten ja diese Woche die Ergänzungswoche, die genauso heißt, Peer Learning Großdenken,
ja,
von Bosch, auch mein Arbeitgeber, aber auch gemeinsam mit der Telekom bzw. Telekom Lex, die Peer Learning Plattform. Und DATEV mit DATEV lernt, beziehungsweise DATEV, wenn DATEV wüsste, was DATEV weiß. Und wir sind mit dem Bosch Club vertreten. Und die Idee des Ganzen ist, dass wir, wir haben eben verschiedene Peer-Learning-Plattformen, also wir leben Peer-Learning schon sehr stark im Unternehmen, in unseren Unternehmen, aber mehr oder weniger schauen wir auch mal über die Unternehmensgrenzen hinaus.
Mhm.
Das heißt, der Bosch-Stab zum Beispiel ist eben rein intern, wird auch sehr, sehr gut angenommen. Ist eine Plattform, ein übergreifender Kalender, auf den Mitarbeitende zugreifen können und informelle Sessions anbieten können, um ihr Wissen mit anderen Kollegen und Kolleginnen zu teilen. Und genauso an Sessions teilnehmen können und von anderen lernen.
Mhm, ja.
Und es ist eben eine ganz, ganz tolle und auch wichtige Ergänzung zu formalen Lernangeboten. Und eben mittlerweile auch mal als Graswurzelinitiative gestartet, aber mittlerweile auch in der Bosch Lernstrategie verankert.
Mhm.
Und wir wollen jetzt das Ganze großdenken, also weiterdenken. Was bedeutet, dass wir auch, wie schon angekündigt, über die Unternehmensgrenzen hinausdenken möchten und überlegen, wie könnte denn Joint Forces aussehen? Also wie könnten wir Peer-Learning noch größer gestalten, um noch mehr Experten und Experten zusammenzubringen und voneinander zu lernen?
Ja, spannend. Und damit hast du ja Peer-Learning an sich auch schon so ein bisschen erklärt. Ich glaube, die meisten, die zuhören, wissen das, andere vielleicht noch nicht so. Aber von der Session morgen, was erwartest du dir denn da oder erhoffst du dir?
Also nicht weniger als direkt schon einen Prototypen zu bauen.
Wow.
Also das wäre natürlich die Krönung.
Design Thinking dann.
Design Thinking, genau. Wir wissen es noch gar nicht so genau. Also wir möchten gerne gemeinsam auf jeden Fall ein Konzept erarbeiten, wie eine unternehmensübergreifende Plattform oder Initiative oder Allianz aussehen könnte für Peer Learning. Und haben da im Laufe dieser MOOC-Woche auch schon kräftig gebrainstormt und auch unsere Erfahrungen ausgetauscht und wissen schon, auf was kommt es denn eigentlich an, um Peer-Learning auch einfach zugänglich zu machen und auch populär zu machen. Also Menschen müssen ja erstmal davon erfahren, dass es das gibt, müssen selber auch mutig genug sein und sich auch die Zeit nehmen wollen, ihr Wissen zu teilen mit anderen, also solche informellen Sessions auch anzubieten. Und ja, genauso sollten sich Menschen auch die Zeit nehmen, an Sessions teilzunehmen und zu interagieren mit anderen. Und ja, also technisch gesehen müssen wir schauen, dass es eben nicht so kompliziert wird, also dass wir niederschwellig starten können. Also ich denke da an eine ganz ja, niederschwellige Plattform erstmal klein anfangen und schauen, was dann passiert. Aber wir müssen natürlich auch auf Themen achten wie IT-Security, Datenschutz, auch rechtliche, steuerliche Aspekte. Und die wollen wir dann im Laufe der Session oder der beiden Sessions, der Doppelsession, dann eben beleuchten.
Sehr schön. Ja, vielen Dank. Das klingt sehr spannend und ich wünsche euch dann eine erfolgreiche Session morgen. Und vielleicht finden wir ja noch 5 Minuten und du kannst dann berichten und nochmal ein Resümee ziehen.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ja, ich hoffe, dass ganz viele auch von, also online auch teilnehmen. Wir bieten ja eine hybride Session an und freue mich da total, wenn wir in so ein Co-Creation gehen.
Cool.
Dankeschön.
Danke dir. So, jetzt sind wir wieder bei einem Session Review und zwar mit dem Sessiongeber, dem Wolfgang König. Hallo Wolfgang.
Hallo.
Schön, dass du wieder dabei bist. Wir hatten ja auch letztes Jahr schon gesprochen. Ja. Es geht um eine Session von dir und zwar das KI-Chatbot Lernframework. Vielleicht kannst du einmal kurz beschreiben, worum es dabei ging und ja, was du so mitgenommen hast und wie die Reaktionen und die Beteiligung war.
Ja, also dieses Monsterworte KI-Chatbot Lernframework, ne, das geht darum, zunächst einmal, wie können wir Gelingensbedingungen schaffen, damit das Arbeiten mit KI-Chatbots in der Ausbildung oder generell in Lehr- und Lernprozessen gelingt. Denn es ist ja so, dass dieses Arbeiten zum Beispiel mit ChatGPT oder so, das kann sehr fruchtvoll sein, es kann aber auch nach hinten losgehen. Und da gibt's, zu Beginn habe ich gestartet mit so einer Umfrage, da habe ich mal gefragt, na, wo setzen ihr persönlich jetzt das KI-Tool wie ChatGPT ein? Und da haben alle gesagt, ja, privat viel und beruflich viel. Und bei der Ausbildung nicht.
Ach so.
Ja. Und das war natürlich sozusagen auch so ein, ja, wir sagen schon die Steilvorlage. Ja, warum denn nicht? Und es hat halt ein bisschen was mit Ängsten zu tun. Das sind so Datenschutzfragen oder auch was Neues ist. Und ja, da passt ja so diese Frage nach den Gelingungsbedingungen oder der Rahmen, in dem Lernen mit KI-Chatbots stattfindet, ja ganz gut. Und inspiriert ist das Ganze sozusagen aus dem Grauboxmodell der Chatbot-Didaktik. Also ich hatte ja da im Netzwerk Q4.0, das ist so ein BMBF-gefördertes Projekt, so ein Didaktikmodell entwickelt, wo du quasi klug mit einem Chatbot, egal wie der jetzt heißt, Copilot oder ChatGPT oder Google Bard oder wie auch immer, klug arbeitest, indem du so zirkulär Fragen stellst. Also du stellst eine Frage, dann gibt es eine Verarbeitung in dieser im Chatbot, den ich Graubox nenne, wegen Transparenzanforderungen und so, dann den Output deuten und wieder neu prompten, neu formulieren. Da hast du so einen Kreislauf, in den du immer nehmen kannst, aber ich habe das auch gemerkt, ich biete auch Trainings im Netzwerk Q4 davon an, dass die Leute im Grunde noch ein bisschen mehr brauchen. Die brauchen noch ein bisschen mehr, ja, sag ich mal, ja, ein Framework, wie sie sozusagen diesen Lernkreislauf auf die Strecke bringen, also wie sie quasi generell Aufgaben gestalten können, damit das nicht immer 1000 Fallbeispiele und 1000 Anleitungen und zum Schluss weißt du wieder gar nichts, weil das Tool hat sich geändert. Also wie so eine Art Denkmechanik hast, wie du jetzt bestimmte Aufgaben einfach so formulierst und so einen Prozess hast, dass das einfach mit jedem KI-Chatbot gelingt.
Da würde ich auch nochmal auf das Gespräch, das du mit dem Thomas Jenewein vor ein paar Monaten gemacht hast in dem Education Newscast, wo es ja auch darum ging, verweisen, weil da kann man wirklich nochmal im Detail sich das nachhören, weil das fand ich ganz spannend, gerade diese Aspekte, die du gerade beschrieben hast, wie man das in der Ausbildung sinnhaft und zielführend einsetzen kann. Ja.
Ja, vielleicht auch herausfordernd ist so auch immer dieses Thema, das kam jetzt in der Session auch auf, Hilfe, die Noten. Oh Gott, jetzt machen die noch Sinn oder so, ne? Oder wie macht eine Bachelorarbeit? Also hier kann man ja einen Bachelor Professional machen, ausbildungsbezogen, ne? Ist das jetzt nicht total schlimm, ne? Und dann ist, sag ich mal, die erste Antwort, die auch von einigen geteilt wurde, ist, naja, Noten sind doch nur ein Messinstrument. Es kann ja nicht sein, nur weil unser Messinstrument vielleicht jetzt nicht mehr funktioniert, dass wir jetzt die Arbeit einstellen und sagen, nee, Zukunft ist nicht drin, da habe ich jetzt ein Problem mit der Note.
Ja.
Das kann ja nicht sein. Ne? Also in der Ausbildung ist man ja auch offener. für, sag ich mal, pragmatisches Doing, ne? Also wenn ich jetzt Menschen ertüchtige für einen bestimmten Bereich und die nutzen sich dann, ja, einen KI-Chatbot, um zum Beispiel Sicherheitsregeln nochmal genauer zu lernen oder erklärt zu bekommen, dann kann mir das doch nur recht sein. Also, ja, dass sie das als, ne, und das ist auch so das, wo ich mal gesagt habe, so dieses Chatbot-Doing, so ein bisschen als Future-Skill, dass ich in der Lage bin, so ähnlich wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Erfahrungswissen einfach aufzubauen, wie so ein KI-Chatbot arbeitet, für was taugt's, wo kann ich eher guten Gewissens drauf surfen auf dieser Welle oder wo bin ich eher kritisch im Nachfragen. Das ist doch sozusagen eine Kompetenz, die die ganze Arbeitswelt durchwebt. Und da die Grundlagen rechtzeitig zu legen, das ist doch eigentlich das Wichtige. Und natürlich ändert sich auch dann das Prüfungsformat, denn wenn ich sage, okay, wir bleiben jetzt mal bei der Bachelorarbeit, ja, naja, wichtig ist doch, dass ich erkennen kann, wie wurde vorgegangen, auf welche Quellen wurde sich berufen, das ist ja im Grunde das übliche Zitieren. Aber wenn ich, wo ist denn das Problem, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt erstmal den Chatbot gefragt, dann habe ich Literatur nochmal gegengecheckt, dann habe ich mir gar nicht die Mühe gemacht, das jetzt selber auszuformulieren, sondern ich habe einfach meine wichtigsten Bullet Points reingeballert und gesagt, mach mir doch mal jetzt einen schönen Fließtext dazu. Was ist daran schlecht? Also, ne, früher haben die Leute per Schreibmaschine ihre Doktorarbeiten oder was tippen müssen. Jetzt machen wir es mit dem PC, da beschwert sich ja auch keiner. Also, dass ich jetzt Word benutze und es wäre jetzt so einfach. Weißt du, wie ich meine? Also, dieses, diese Angst, es wäre jetzt einfacher.
Ja, ja, die Technologie nutzen und ja, es war ja auch die Angst vor Plagiat durch das Web.
Wahnsinn, als dass das man losging. Internet Hausarbeiten runterladen.
Ja, ja, genau. Ne? Das ist, und es gab schon Plagiat, muss man dazu sagen, ist ja auch eine alte Methode, die gab es schon immer.
Genau.
Solange man irgendwas schreiben kann, so, aber auf der Audioschiene kann man ja auch Plagiat betreiben und also das ist kein Phänomen, das irgendwie verschwinden wird oder das.
Das war schon immer da.
Das war schon immer da und man wird es vielleicht auch hier und da besser finden können. Das ist auch vielleicht möglich. Selbst ja, in Zeiten von KI. Aber ich glaube auch, der, wie du sagst, der Umgang damit ist wichtig und den muss man eben als so einen gewissen Skill erlernen. Und das ist, ja, also ich weiß nicht genau immer, ob man es eins zu eins mit Rechnen und Schreiben generell vergleichen kann, aber es ist die zielführende Nutzung von einer digitalen Technologie. Und das baut man natürlich auch in den Prozess von einer Bachelorarbeit ein, natürlich.
Genau.
Und,
oder auch wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche, es gibt ja zum Beispiel in der beruflichen Bildung dieses Modell der vollständigen Handlung, recherchieren, informieren, bla bla. Das kann man sich auch selber einfach durchspielen, dass ich sage, ja, ich habe jetzt die Arbeitsaufgabe, keine Ahnung, warte den Transformator oder was. Und dann kann ich ja trotzdem mir dann in verschiedenen Stufen entweder Fachliteratur nehmen, dann nochmal mit einem KI-Chatbot wie ChatGPT sagen, ich würde auf Basis dieser Informationen so vorgehen. Was meinst du? Gib mir Feedback. Das kann doch nur hilfreich sein. Wichtig ist, dass man die Sachen eben nicht unreflektiert benutzt, sondern, und das meine ich auch mit diesem Lernframework, du hast im Grunde einen Raum, einen Rahmen, in dem dann dieses Lernen stattfindet. Du musst dir eine Aufgabe überlegen, die du auch damit erreichen kannst. Dann lässt du deine Schäfchen mal mit dem Chatbot die Sache angehen, dann brauchst du halt eine gewisse Reflexionsstufe mal irgendwann, wo du sagst, na, ihr denkt, jetzt seid ihr ein gutes Stück voranbekommen, jetzt schauen wir uns das doch mal an. Was habt ihr bis jetzt gemacht? Und dann bewertet man im Grunde dieses Zwischenergebnis und auch der Prozess dahin. Dann hat man die Leute sowohl inhaltlich ertüchtigt als auch prozedural und dann läuft die Schleife neu. Und das ist für mich so dieses agile Denken eigentlich, wie du sozusagen iterativ, also Schritt für Schritt, ja immer zu besseren Ergebnissen kommst. Du kannst ganz klein anfangen, ne, Blum'sche Taxonomie 1 bis hin zu, keine Ahnung, adaptieren oder so, kannst diese Kreislauf ganz Schritt für Schritt, ganz klein beginnen. Und je nachdem, wie dein Erfahrungswissen dazu steigt, immer noch eine Dimension drauflegen. Und das ist sozusagen vielleicht so das, wo ich hoffe, dass es dann auch bei allen Anwendung findet, die sozusagen vielleicht auch selber als Ausbilderin oder Ausbilder gar nichts groß damit zu tun haben, weil die mit ihren kleinen Aufgaben selber starten können und diesem ganzen Prozess auch selber lernen. Also sozusagen Azubis und Ausbilder lernen in diesem Prozess gemeinsam und wenn es gut läuft, haben sie so eine gute Dokumentation auch erarbeitet, dass sie diese Musterbeispiele dann letztendlich in diesem Rahmen auch nochmal verwenden können. Oder so wichtig ist für mich halt, dass es so flexibel ist, dass dieses iterative Vorgehen einfach sozusagen eingepasst wird in eine Struktur, ne, die eben prozedural abgearbeitet wird und dann hat man quasi so einen Fokusblick und wie der Chatbot dann später heißt, ob der mehr kann, ist dann völlig wurscht, weil diese Dynamik einfach dann in dieser Denklogik abgefangen wird. Und das finde ich, sag ich mal, das ist was, wo man es dann auch benutzt in der Ausbildung oder im Lernen.
Ja, und mit dem kritischen Reflektieren und dem Iterativen bist du ja auch schon mitten im Lernprozess immer drin. Also du wirst ja quasi direkt reingesogen. Aber erzähl doch mal, wie waren denn die Reaktionen und die Diskussionsbeiträge dann in der Session heute?
Ja, also wichtig war, dass man es braucht. Wir haben ja quasi auch zu Beginn mit der kleinen Umfrage ja gesehen, in der Ausbildung läuft nichts oder nur sehr wenig. Und das, ja, da gibt es eben auch Ängste mal zu starten. Ne? Also es gehört eben auch dazu, dass man von der Compliance in der Firma, also wenn es jetzt im Unternehmenskontext ist, eben weiß, okay, das sind meine Leitplanken. Also ich darf hier das so und so verwenden oder auch nicht. Es waren sich alle einig, verbieten kann man's, aber dann läuft die Abstimmung über die Füße und dann machen die auf ihrem Handy rum. Ne? Da kann man ja auch die KI-Apps benutzen. Also klar war im Grunde, man braucht so eine Art Regelungsrahmen, aber den brauchte man ja schon immer, ne? Wenn ich früher in Google persönliche Daten reingeballert habe, das war genauso illegal oder war genauso ein Problem, weil das ist dann bei irgendeinem Dienstleister und ich weiß nicht, was damit geschieht. Also viele Probleme mit Datenschutz und so weiter, das sind alles alte Probleme und wenn ich die bis jetzt nicht gelöst habe, das ist KI auch nicht schuld. Ne? So, und dann ist halt die Frage, in welchem Rahmen so darf man es einsetzen und da waren wir uns schon einig, okay, Allgemeinwissen, das zur Verfügung steht, das nicht personenbezogen ist, damit kann man doch üben, kann man Transfers machen, wenn ich auch selber einen Text schreibe. Ne? Kann ich auch über Bullet Points arbeiten, sagen, hier jetzt sind 5 Bullet Points, mach doch mal einen schönen Text dazu. Das kann man doch verwenden, da hat man ja kein Problem.
Ja, also, klar.
Und man muss halt drauf kommen, was geht und eben auch, wie fange ich an, auch wenn ich damit noch gar nicht mir den Kopf zerbrochen habe, jetzt als Ausbilder, Ausbilderin, wie fange ich an? Na eben klein anfangen. Und wenn man dafür eben ja ein Denkmodell hat, wo man selber als Ausbilderin klein starten kann, sich selber mit den Azubis ausprobiert und dann kann man ja sehen, wie viel Komplexität verträgt man selbst, vertragen die Azubis, dann kann man ja einfach Schritt für Schritt ins Große starten. Und das war auch, sag ich mal, so ein bisschen das Feuer in der Sitzung, ging es auch ein bisschen heiß her, ne, gerade auch mit den Prüfungen.
Ja.
Ne? Und dann kamen wir halt, sag ich mal, auch wieder auf den Punkt, was ist denn eigentlich die Leistung? Ist die Leistung, ich habe mir ganz viel Mühe gemacht mit Schweiß und Tränen bei so einer Bachelorarbeit, Projektarbeit, oder habe ich Technologie benutzt und die habe ich klug genutzt, weil das werde ich ja später auch machen müssen im Beruf. Da wird mich ja keiner fragen, hast du das alles mit dem Taschenrechner per Hand gerechnet? Oder irgendwelche Kreuztabellen per Hand gerechnet, wie vor 60 Jahren? Oder bist du in der Lage, Zacki, hier die Daten auszuwerten, schöne Grafiken zu erstellen, die dann auch richtig Sinn und Sinn ergeben. Ne?
Also, ja, eben, was ist denn die korrektes Ergebnis am Schluss
zu
bekommen. Ne?
Genau, aber das ist doch die Leistung, ein kluger Kopf, der die richtigen Tools kompetent verwendet. Das ist doch die Leistung und nicht, ich habe mir ganz viel Arbeit gemacht.
Ja. Und also ich kann mir gut vorstellen, dass es da gewisse Generationenkonflikte auch gibt, wie sich manche, die ihr Leben lang ganz anders gearbeitet haben, eine Eigenleistung vorstellen.
Genau, ne? Genau.
Und
also ich erinnere mich
bei den Jüngeren dann nicht. Ne?
Also ich weiß noch, am Studium, als ich angefangen habe zu studieren, das war das Erste, man hat uns die Bibliothek gezeigt und gesagt, nur die Bibliothek, auf keinen Fall das Internet benutzen. War so ein Doppelding, wir machen es uns zu leicht und die Bibliothek wird nicht ausgelastet. So, das hängen ja Interessen auch dran. Ich weiß noch zum Beispiel, es gibt so Zitationsmanager, Zotero oder so, wo du quasi eine Literatur einträgst, dann macht ihr per Klick dann das Literaturverzeichnis. Mhm. Diese Technologie hat man uns bewusst verschwiegen, weil man wollte, dass wir es bitte alle per Hand machen.
Mhm.
Und ja, ist unglaublich. Und an so, ne, also, obwohl jetzt der Punkt richtig gesetzt ist, dann gibt es einen Abzug, wenn am Ende der Zitation der Punkt fehlt. Mhm. Und lauter so ein Blödsinn. Also, wo man gesagt hat, ist das die Leistung eines klugen Kopfes? Also,
ne? Ja, es ist ja immer der technologische Fortschritt oder die Weiterentwicklung hilft einem ja immer eigentlich, denke ich mal, in der gleichen Zeit mehr zu schaffen und vielleicht auch bestimmte Aufgaben nicht mehr machen zu müssen, die Beiwerk sind. Die, da gibt es natürlich auch wieder Sichtweisen drauf, ja, ne, so. Es geht ja dann zurück bis auf Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Genau,
man muss,
genau.
Jeder muss die
man muss
gleiche
leiden.
Durst,
es
leidende
muss wehtun,
Durststrecke
sonst
gehen.
Ist nichts ja, wert. Ja, ja. So. Und die, zum Beispiel denk mal auch an, das ist, betrifft jetzt eher Studium, aber es könnte auch in der Ausbildung sein. Du machst irgendeine Projektarbeit, hast irgendeine Statistik zum Auswerten, sagst, okay, ich brauche jetzt aus irgendwelchen Gründen Boxplots. Das sind so, mhm. so eine bestimmte Grafik. Jetzt muss ich einfach nur sagen, das ist der Datensatz, ich habe hier eine Variable irgendwas. Mach mir doch eine Boxplot-Grafik dazu und batsch, hab ich die. Ich muss nicht wissen, wie ich die in der Statistik-Software irgendwie jetzt reinprogrammiere.
Mhm.
Also
ja,
das,
ja,
ist doch,
ja.
Das ist doch Demokratisierung der Bildung, Demokratisierung auch der IT. Also man kann sich auch anfordern, ja gut, ich mach mir mal irgendwie eine Analyse zu irgendwas, gib mir den Programmiercode und dann kann ich, hab ich den.
Ja.
Und
ja.
Wenn es gut läuft, dann hab ich mir was programmieren lassen, ohne dass ich überhaupt ITler so jetzt bin. Man muss natürlich schon checken, dass da jetzt kein Müll drin ist, ne? Ist klar.
Ja, ja. Du musst bei dem Beispiel wissen, was ist das für eine Grafik, was sagt sie aus,
genau.
Und wie setze ich sie ein, und natürlich ist sie korrekt, wenn sie generiert wird von einem System,
genau.
Was auch immer das für eins
genau.
ist. Ne?
Aber man hat eher so dieses Monitoring-Wissen, ne? Du musst Weltwissen haben, du brauchst aber nicht jetzt im Detail zu wissen, wie wurde es programmiert. Das interessiert mich ja bei Microsoft Excel auch nicht. Wie der das Balkendiagramm gebaut hat. Ich vertraue darauf, dass Excel das macht.
Ja, ja. Und dass es korrekt ist, aber man muss es trotzdem, soweit man das kann,
evaluieren, oder
evaluieren und, genau. Und validieren und schauen, dass es korrekt ist.
Und das ist doch die Kompetenz, oder?
Ja.
So klug zu verwenden.
Unbedingt, ja.
Ne? Und deshalb nicht verteufeln, würde ich sagen, sondern sich überlegen, wie kann man es auf Strecke bringen. Und um dann den Klaps zu machen, ne, das ist halt so diese Idee dieses Lernframeworks, dieser Rahmen für das Lernen mit KI-Chatbots. Wenn man das einmal konzeptionell auf Strecke hat, dann hat man auch eine Chance, dass man es wirklich proaktiv in der Ausbildung oder in Bildungsprozessen anwendet und nicht sagt, nein, wir machen das nicht. Und die Azubis sind die ganze Zeit dran und googeln sich ihre ChatGPT in ihre Lösung.
Genau. Ja. Sehr schön. Ja. Ich würde sagen, das war eine schöne Zusammenfassung der Session und auch Reflexion der Reaktionen. Ich glaube auch, das Thema wird uns noch weiter begleiten und sich weiterentwickeln. Das geht ja auch sehr, sehr schnell. Von daher werden wir bestimmt noch mal darüber sprechen.
Wunderbar.
Vielen Dank, Wolfgang.
Danke dir.
So, ein weiteres Session-Feedback, und zwar geht es um die Session Peer Learning Großdenken, und da hatten wir ja gestern schon die Fabienne im Gespräch, und jetzt hat die Session stattgefunden und ich habe zwei Teilnehmerinnen hier, nämlich die Anni Jacobs und die Silvia Keske.
Hallo.
Hallo. Hi.
Hi.
Vielleicht könnt ihr noch mal kurz zusammenfassen, worum es so aus eurer Perspektive ging, und dann kurz euer Feedback geben. Wie fandet ihr es? Was konntet ihr mitnehmen?
Also der Daniel, glaube ich, hieß das, war das. Und die Fabienne haben erstmal das System oder den Bosch-Club vorgestellt, haben also kurz erläutert, wie sie das aufgebaut haben und auch wie das sehr gut eingeschlagen hat, in Anführungsstrichen, mit 1500 Sessions im ersten Jahr. Und was ich toll fand, oder also was mir persönlich sehr gut gefallen hat, war, dass sie dann die Onliner und uns vor Ort in Gruppen eingeteilt haben, die dann die Frage diskutiert haben, was würde dieses System des Peer Learnings, also diese Plattform, sozusagen crashen. Und wir hatten, glaube ich, 10 Minuten, Viertelstunde Zeit, uns in den Kleingruppen auszutauschen. Wir haben dann online auch Breakout-Sessions gebildet. Das fand ich toll, weil es mal wirklich hybrid war. Ja. Also es war wirklich so, dass wir uns alle auf Augenhöhe bewegt haben. Und außerdem war es mal ein anderes Konzept, ne? Eher so wirklich so ein Learning, Learning-Konzept. Also nicht so wie viele Sessions, wo einer 45 Minuten Vortrag macht.
Ja, ja, genau.
Also, ja, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen und wir haben unheimlich viele unterschiedliche Punkte zusammengetragen. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht im Detail nennen.
Das nicht. Also wie gesagt, im Endeffekt, das Schöne war halt, es war wirklich so ein bisschen Input. Es war halt Gruppensessions mit der Kopfstandtechnik, die wir halt gemacht haben. Und dann trotzdem noch eine gemeinsame Diskussion, die halt, oder Erfahrungsaustausch, was halt das typische Barcamp-Format ist.
Ja.
Hintergrund zu der gesamten Sache ist ja, dass Bosch zusammen mit Telekom und DATEV das Thema Peer-Learning weiter ausbauen, weiter ausrollen wollen, großdenken und das halt unternehmensorganisationsübergreifend aufbauen wollen. Und dementsprechend wollen sie hier jetzt in dieser ersten Session und jetzt in der gleich folgenden zweiten Session halt Inspirationen und Ideen sammeln. Jetzt war der erste Session, lag in der Fokus darauf, erstmal zu gucken, was kann das Ganze crashen, was kann so eine gemeinsame Peer-Learning-Plattform verhindern. Und jetzt in der anschließenden Session, wo wir gleich weitermachen, geht es halt vielmehr darum, dann aus diesen Negativerfahrungen zu schauen, wie können wir das Ganze ins Positive umkehren, wie können wir jetzt gemeinsam oder eine übergreifende Plattform entwickeln, eine Peer-Learning-Plattform entwickeln, sodass möglichst viele Organisationen und dementsprechend möglichst viele Beschäftigte von diesem Peer-Learning nutzen können.
Ja, vor allen Dingen, also ich glaube, die Intention ist, eine Plattform zu finden, wo ich mich einerseits Themen, also unternehmensübergreifend über gleiche fachliche Themen unterhalten und austauschen kann und gleichzeitig eben also sozusagen eine Datensicherheit dargestellt wird, so dass ganz klar ist, dass ich also keine Betriebsgeheimnisse, also ich arbeite schon lange in einem solchen Kontext, ja, und kann mir das gut vorstellen, dass es natürlich ein Mindset ist, zu begreifen, dass ich sozusagen abstrakt über ein Problem rede, ohne betriebliche interne Preis zu geben. Und das, glaube ich, würde uns alle weiterbringen, auch mal sich zu überlegen, wie kann ich denn ein Thema abstrakt diskutieren. Aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen.
Was ich noch sehr, sehr gut fand, war auch, dass das Bosch-Team klargestellt hat, so dieses Peer-Learning besteht nicht nur daraus, Vorträge anzubieten, dass halt alle anderen Teilnehmenden einfach nur Input aufnehmen, sondern dass es ganz viele verschiedene Formate gibt. Von einfachen Diskussionsrunden bis hin zu Ask Me Anything. Oder auch Problemlösungsfragen etc. Und das war nochmal dieses Mindset, Lernen hat nur was mit aktivem Input zu tun.
Ja.
Ne? Also das war gut, dass man das da auch nochmal klargestellt hat und drüber, also ne, dass man noch mal diesen Gedankengang mitgenommen hat.
Ja, und was natürlich auch spannend ist, das kenne ich auch aus meiner Unternehmensumfeld, dass die Angst besteht seitens der Personalentwicklung, dass nicht hundertprozentig fachlich korrekte Inhalte weitergegeben werden. Und also ich persönlich glaube, dass das nicht so relevant ist, weil letzten Endes bewegen wir uns ja in einer Gruppe, wo ich auch fachlich mitdiskutiere. Also es geht ja nicht darum, Wissen zu vermitteln, sondern es geht ja darum, Wissen zu teilen und zu extrahieren und dadurch auch kreativ zu werden. Das heißt, das findet meines Erachtens in diesen formellen Weiterbildungen, wo also ein Trainer vorne, unabhängig davon, wie der didaktisch toll und alles Mögliche ist, ja. Aber der Punkt ist, dass in einer informellen Situation ich frei diskutieren kann, so wie hier auch auf dem Barcamp, dass ich eben nicht in der Position bin, dass ich jetzt hier irgendwie eine Note machen muss oder so.
Genau, und gerade der Bereich, also wie du es gesagt hast, gerade im informellen Rahmen ist es, ne, es geht um Wissenaustausch zwischen Teilen, aber gerade das Thema Ideenfindung und Inspiration, gerade aus dem Hintergrund, dass man Infos aus einer ganz anderen Bereich, ganz anderen Branche erhält, ist deutlich höher oder ne, das Potenzial ist deutlich höher, als bei uns, wie gesagt, im formellen Bildungsumfang, wo man halt strikt nach Konzept A geht. Mhm. Weil gerade in so diesem informellen Austausch, die diese Peer-Learning-Formate auch bieten, hat man die Möglichkeit, flexibel so eine Veranstaltung zu gestalten, dass dann dementsprechend, je nachdem, wie sich so eine Diskussion auch entwickelt, natürlich dann auch noch ganz andere Ergebnisse.
Ja, einmal das. Und das Zweite, was mir noch einfällt dazu, ist, dass es noch auch zum Kompetenzerwerb beiträgt. Das heißt, in dem Moment, in dem ich unternehmensübergreifend über fachliche Themen diskutiere und mich austausche, mein Wissen teile und gleichzeitig gefordert bin, das zu abstrahieren von meinen unternehmensinternen Inhalten, die nicht weitergetragen werden, schule ich Möglichkeit, in der Abstraktion Wissen zu teilen und auch aufzunehmen und zu explorieren.
Das muss man auch lernen. Das ist ja auch ein Prozess.
Ja, das muss man lernen. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo es also immer schneller neue, also diese Evergreens, ich mache morgens meinen Laptop auf und da ist schon wieder was völlig, wo ist denn das so ungefähr, ja. Und das ist aber also diese Sicherheit zu bekommen, ich kann auf einer abstrakten Ebene mich sicher fühlen. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja, das ist nicht wissenschaftlich fundiert, aber
vollkommen legitim.
Das ist legitim, genau, eben. Ja, sehr schön. Also für mich hört sich's nach einer sehr spannenden Session an. Ich wünsche euch dann noch eine erfolgreiche weitere Session und vielen Dank für euer Feedback.
Ja, danke dir, dass du uns eingeladen hast.
Sehr gerne.
Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao.